Echo in die Zukunft von David Dambitsch.
It's time for people who value.
Es ist nun die Zeit für Menschen, die Demokratie, demokratische Werte und die Stabilität von Regierungen zu schätzen und die Vorurteile jeglicher Art zu hassen. Sie wissen, dass einige Leute gegen alle Formen von Vorurteilen sind, aber das hört irgendwie an der Tür des Antisemitismus auf. Sie müssen jetzt ihre Stimme erheben. Es reicht nicht aus, dass die Regierungen ihre Stimme erheben. Sie müssen es tun. Es ist nicht politisch, wenn man sagt, dass Antisemitismus falsch ist. Es ist nicht politisch zu sagen, dass es falsch ist, Frauen und junge Mädchen zu vergewaltigen. Es ist nicht politisch zu sagen, dass es falsch ist, Babys zu entführen.
Herzlich willkommen zur Folge unseres Tachles-Podcast Echo in die Zukunft. Es ist nicht lange her, dass ich Deborah Lippstadt in Berlin in den Räumen der US-Botschaft traf. Diese Historikerin verkörpert mit ihrer Arbeit und mit ihrer Bereitschaft, für die Wahrheit und gegen Antisemitismus einzutreten, wie kaum eine andere Person der Zeitgeschichte, als eine der integersten Kräfte, das vor Verfälschungen zu bewahren, was wir alle aus der Vergangenheit lernen können. Mit der Verfilmung ihres Kampfes gegen den Holocaust-Leugner David Irving, Verleugnung von 2016, wurde die zierliche Frau mit den bunten Halstüchern bereits zu Lebzeiten zur lebenden Legende. Hollywood-Star Rachel Weisz sagte zur Premiere des Films gegenüber New York Times Talk über sie:
I was very drawn to Deborah's character.
Ich fühle mich sehr zu Deborahs Charakter hingezogen und dass sie sagt, was sie denkt. Sie ist sehr meinungsstark, sie ist sehr unbritisch, auch in diesem Film. Als Britin eine Amerikanerin zu spielen, die nicht eine Königin von der Upper West Side ist, und das in England. Lassen Sie es mich als Engländerin sagen. Es war eine köstliche Übung, denn Deborah war sehr verwirrt von den britischen Sitten, dem britischen Rechtssystem mit diesen vornehmen Oxbridge-Anwälten, sodass es für mich einfach eine sehr lustige Sache war.
Geboren wurde Deborah Lippstadt Stadt 1947 als Kind einer jüdischen Einwandererfamilie in New York. Ihre Mutter Miriam stammte aus Kanada, ihr Vater Erwin Lippstadt ursprünglich aus Hamburg.
I grew up in a what would be called in America modern orthodox family, a traditional family. My father, who as you mentioned came from Hamburg.
Ich wuchs in einer, wie wir es nannten, modern-orthodoxen amerikanischen Familie auf, einer traditionellen Familie. Mein Vater, der, wie Sie erwähnten, in den späten 20er Jahren aus Hamburg kam, war ein junger Mann. Seine Eltern waren gestorben. Er hatte, wissen Sie, keine wirtschaftliche Zukunft hier. Also kam er nach Amerika.
Dort wirkt Deborah Lippstadt seit Jahrzehnten als Historikerin und Wissenschaftlerin. Am von ihr mitbegründeten TAM Institute for Jewish Studies der Emory University war sie Dorot-Professorin für moderne jüdische Geschichte und Holocaust-Studien. Sie lehrte an der University of Washington, der UCLA und dem Occidental College, war auch Forschungsstipendiatin am Wedel Sassoon International Center for the Study of Antisemitism an der Hebräischen Universität Jerusalem. Zu ihren zahlreichen preisgekrönten Büchern gehören Betrifft Leugnen des Holocaust, Deutsch 1994. The Eichmann Trial erschien 2011 auf Englisch. Sie wurde dreimal mit dem National Jewish Book Award ausgezeichnet, zuletzt 2019 für Der neue Antisemitismus. Ihre biografische Studie über Golda Meir wurde 2023 von Yale University Press veröffentlicht. 2021 erhob US-Präsident Joe Biden Deborah Lippstadt in den Rang einer Botschafterin und Sondergesandten zur Bekämpfung und Überwachung des Antisemitismus weltweit im State Department. In dieser Funktion traf ich sie dann auch in Berlin. Eigentlich war geplant, der November-Pogrome von 1938 im Gespräch zu gedenken. Doch die Gräueltaten vom 7. Oktober und die erschreckenden Reaktionen darauf bestimmten das Gespräch. Ambassador Lippstadt, wie kämpft man als Wissenschaftlerin, die der Vernunft verpflichtet ist, gegen das Wahnhafte des Antisemitismus?
That's a very difficult question, or a very difficult question to answer.
because antisemitism is a prejudice. And if we think of the etymology of the word prejudice, prejudge.
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, denn Antisemitismus ist ein Vorurteil. Und wenn wir an die Etymologie des Wortes Vorurteil denken, Vorurteil, verwirren Sie mich nicht mit den Tatsachen, ich habe mir eine Meinung gebildet. Das ist irrational. Wenn ich eine Frau im Hijab sehe, weiß ich, dass sie die Mutter eines Terroristen ist. Ich sehe eine schwarze Person und ich weiß, dass sie faul ist, was auch immer es sein mag. All diese vorurteilsbehafteten Stereotypen. Ich sehe einen Juden, ich weiß, dass er ein Betrüger ist. Wieder eines der antisemitischen Stereotypen. Wie kann man also etwas, das irrational ist, mit rationalen Argumenten bekämpfen? Das macht es zu einem sehr schwierigen Kampf.
Wann und wie haben Sie zum ersten Mal davon erfahren, dass es Antisemitismus gibt? Welche Bedeutung hatte Ihre Familie für die Wahl Ihres Lebensthemas als Wissenschaftlerin?
I grew up in a, what would be called in America, modern Orthodox family, a traditional family. My father, who, as you mentioned, came from Hamburg.
Ich wuchs in einer, wie wir es nannten, modern-orthodoxen amerikanischen Familie auf, einer traditionellen Familie. Mein Vater, der, wie Sie erwähnten, in den späten 20er Jahren aus Hamburg kam, war ein junger Mann. Seine Eltern waren gestorben. Er hatte, wissen Sie, keine wirtschaftliche Zukunft hier. Also kam er nach Amerika. Und wir waren eine Familie, in der die jüdische Tradition außerordentlich wichtig war. Sie war der Trommler, zu dessen Takt unser Haus marschierte. Aber wir waren auch kulturell involviert, eine jüdische Kultur, jüdisches Leben, eine allgemeine Kultur und so weiter. Der Antisemitismus war also kein großes Thema. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er wirklich diskutiert wurde, zwar mal hier und da erwähnt, aber er war sicher nicht die raison d'être unserer jüdischen Existenz.
Sie haben dann mit 20 Jahren ein Austauschjahr in Israel absolviert. Es war die Zeit des Sechstagekriegs. Inwieweit war damals die Saat des muslimischen Antisemitismus schon gelegt, der nun zum ersten großen Pogrom gegen Juden nach der Shoah geführt hat?
Well, the first major pogrom against the Jews, you're talking about contemporary events.
Beim ersten großen Pogrom gegen die Juden, über das Sie sprechen, handelt es sich um ein zeitgenössisches Ereignis. Die geopolitische Situation im Nahen Osten ist nach dem Sechstagekrieg sehr kompliziert. Und es arbeiten viele verschiedene Leute daran. Und das ist nicht wirklich der Aufgabenbereich meines Außenministeriums. Mein Aufgabenbereich, und darin habe ich eine explodierende Bedeutung in den letzten Wochen gesehen, ist globaler Antisemitismus.
However, an antisemitism across the world outside the United States. I have colleagues who deal with it.
Allerdings jeglicher Antisemitismus außerhalb der Vereinigten Staaten in der ganzen Welt. Ich habe Kollegen, die sich damit in den Vereinigten Staaten befassen. Aber eines der Dinge, die vielen Menschen aufgefallen ist, die vielen Beobachtern aufgefallen ist, wie sehr die Opposition gegen Israels Politik, gegen Israels Krieg, gegen die Hamas in Gaza mit Antisemitismus durchsetzt ist. So, dass bei einem Marsch, ich glaube, es war in New York City, ein Demonstrant sein Telefon mit einem Hakenkreuz hochhielt. In Sydney gab es eine Demonstration kurz nach dem 7. Oktober, zumindest ein paar Tage danach. Tod vergast die Juden, tötet die Yehudis. In der Tat, einige der Terroristen, die Hamas-Terroristen, die sich selbst gefilmt haben, sprachen von der Tötung eines Yehudi, so dass die Verbindung zwischen den beiden sehr auffällig war.
The confluence between the two has been very striking.
Als erste Professorin für jüdische Geschichte an der Universität von Washington, später in Los Angeles, Atlanta, später bauten Sie das Institut für jüdische Studien auf, an dem Sie heute noch lehren. Welche Bedeutung hat die Digitalisierung mit Blick auf das neue Erstarken des Antisemitismus?
I've been teaching for the past 30 years at Emory University in Atlanta. I left California and came back to the East Coast.
Ich lehre seit 30 Jahren an der Emory University in Atlanta. Ich verließ Kalifornien und kehrte an die Ostküste zurück. Und eines der Dinge, die klar sind, ist, ich begann, mich mit der Leugnung des Holocaust zu beschäftigen. Als ich anfing, daran zu arbeiten, dachte ich, dass es eine Aufgabe für einen Moment sein würde, um sich dieses merkwürdige Phänomen anzuschauen. Wer hätte gedacht, der Holocaust hat die zweifelhafte Ehre, der am besten dokumentierte Völkermord der Welt zu sein? Wir wissen es, wir haben all die Kunst und Kommentare, wir haben all die Dokumente, die Berichte und so weiter. Auch der Völkermord an den Armeniern ist recht gut dokumentiert. Aber wir haben nicht alles von der türkischen Regierung. Aber es ist gut dokumentiert. Mir kam es so vor, den Holocaust zu leugnen sei, als wenn man sagt, die Erde sei eine Scheibe. Manche Leute könnten sagen, dass es eine gute Sache war. Wissen Sie, es gibt Leute, die vielleicht sagen würden, dass der Antisemitismus eine gute Sache war, um jeden dritten Juden auf der Erde zu ermorden. Aber es zu leugnen schien einfach so seltsam. Also dachte ich, ich würde 2 bis 3 Jahre damit verbringen, das Phänomen zu untersuchen, ein Buch darüber zu schreiben und mich dann wieder anderen Arbeiten zuzuwenden, die mich interessierten. Aber natürlich führte mich dieses Buch auf einen Karriereweg, der bis heute andauert.
But of course that book led me down a career path which is still going on today.
Welcher Fake News Lüge sind Ihre Studenten denn in den letzten Jahren am häufigsten aufgesessen?
Well, that's a very good question. It's hard. I haven't really studied that. So it's hard to answer. But you do see students.
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwer, ich habe das nicht wirklich studiert oder so. Es ist schwer zu beantworten. Aber man sieht, dass Studenten auf Wahrnehmungen hereinfallen. Israel als Kolonisator, unabhängig davon, wie man über die israelische Politik denkt. Historisch gesehen funktioniert das einfach nicht. Das ist widersprüchlich. Ich glaube, die meisten amerikanischen Studenten haben sich nicht von den Fake News überzeugen lassen, die aus Russland über die EU, den Krieg in der Ukraine. Aber die Studenten sind empfänglich dafür. Sie sind anfällig für Fake News durch KI und oder die Social Media Kanäle. Die werden immer ausgefeilter und nuancierter.
Ihr Buch Denying the Holocaust, das 1993 erschienen ist, hat dazu geführt, dass Sie von dem Holocaust-Leugner David Irving verklagt wurden. Es gelang Ihnen, den Geschichtsverfälscher zu entlarven. Was waren Ihre größten Ängste in diesen 7 Jahren bis zur Urteilsverkündung?
My biggest fears were that people would see it as two sides. Irving says this, Lipstadt says that.
Meine größten Befürchtungen waren, dass die Leute 2 Seiten sehen würden. Irving sagt dies, Lipstadt sagt das, Holocaust-Leugner sagen dies, Holocaust-Historiker sagen das. Der Ansatz, und das waren tatsächlich meine Anwälte, die dies taten, und das war ihr Geniestreich, nämlich David Irvings Behauptungen über den Holocaust zu verfolgen. Alles von der Pogromnacht, Reichspogromnacht, richtiger Kristallnacht genannt, über die Tötungen bis hin zu den Gaskammern. Und was wir taten, könnte man so nennen, seinen Fußnoten folgen. Wir sind seinen Quellen nachgegangen und haben Historiker aufgespürt. Wir hatten führende Historiker zu diesem Thema. Richard Evans von einer Universität in Cambridge, Christopher Browning aus North Carolina, die beide sehr wichtige Bücher geschrieben haben und andere ebenfalls. Hajo Funke über Antisemitismus. Und wir ließen die Leute seine Fußnoten zu den Quellen zurückverfolgen. Als er also sagte, ich habe Beweise dafür, dass Hitler durch die Pogromnacht und die Ereignisse im November 1938 traurig war, zeigten wir, dass es nicht stimmte, wenn man sich seine Quellen ansah. Wir haben ihn als Lügner entlarvt. Wir haben gezeigt, dass seine Geschichte nicht vertrauenswürdig ist und das hatte noch nie jemand zuvor getan, weil es bis zu einem gewissen Grad als eine Art Narrensprung angesehen werden konnte. Wenn ich ein Buch von jemandem lese, der behauptet, die Erde sei flach und er gibt mir Fußnoten, dann werde ich seine Fußnoten nicht zurückverfolgen und Zeit damit verbringen, sondern denken, nein, die Erde ist nicht flach.
But we had to do it because to prove it in court. So we assembled a what we call American a dream team.
Aber wir mussten es tun, weil wir es vor Gericht beweisen mussten. Also stellten wir ein, wie wir es nennen, amerikanisches Dream Team zusammen, ein perfektes Team von Historikern, um diese Informationen zurückzuverfolgen. Und was sie zeigten, war, dass in praktisch jedem Fall, in dem er sich mit irgendeinem historischen Aspekt des Antisemitismus in Deutschland oder des Holocaust befasste, beruhte dies auf einer falschen Interpretation von Tatsachen durch die Änderung von Daten oder durch eine veränderte Abfolge von Ereignissen. Wir haben also nicht bewiesen, was passiert ist, aber wir haben bewiesen, dass das, was David Irving als damals weltweit führender Holocaust-Leugner behauptet hat, nicht passiert ist. Wir haben ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. All diese Informationen und die Zeugenaussagen und Expertenberichte, von denen viele als Bücher veröffentlicht wurden, können auf einer Website gefunden werden, die ich eingerichtet habe, mit all den dokumentarischen Informationen aus dem Prozess. www.hdot.org steht für Holocaust, Denial on Trial und es enthält die Dokumente, die Abschriften, die Berichte, die dem Gericht vorgelegt wurden. Und Sie können sehen, wie er gelogen, sich Sachen ausgedacht, Daten verdreht hat und so weiter.
Conflated, changed dates, etc.
Die Geschichte des Prozesses ist unter dem Titel Daniel mit Rachel Weisz verfilmt worden. Was denkt man, wenn man sich selbst als Hauptfigur eines Justizdramas sieht?
Strange, very, very strange. I mean, of all the years I went to graduate school, all the years I wrote books, I never thought I'd see that.
Seltsam, sehr, sehr seltsam. Ich meine, all die Jahre, in denen ich zur Graduiertenschule gegangen oder Bücher geschrieben habe, hätte ich nie gedacht, dass ich das sehen würde. Und was mich beeindruckt hat, sowohl von den Produzenten, dem Regisseur, als auch von Rachel Weisz selbst, mit der ich mich vor den Dreharbeiten und während der Dreharbeiten ziemlich oft getroffen habe, war das Ausmaß, in dem sie die Geschichte richtig hinbekommen wollten. Das Ausmaß, in dem sie sicher gehen wollten, dass die Fakten stimmen. Sogar wie sehr sie versuchte. Sie ist sehr gut darin und achtet sehr darauf, die Akzente ihrer Figuren richtig zu setzen. So rief sie mich manchmal am Abend vor den Dreharbeiten an, um bestimmte Wörter zu erfragen. Wie sprichst du dieses Wort aus? Sag mal das Wort 5-mal. Nimm es für mich auf. Ich habe mich gefreut, denn so gut sich mein Buch auch verkauft hat, die Geschichte des Prozesses war an so vielen Orten, auf der Titelseite, auch hier in Deutschland. Es war schon etwas Besonderes. Eine Figur namens Deborah Lipstadt auf der Leinwand. Es war eine ganz neue Erfahrung, mich selbst im Kino zu sehen.
Sie sind damals während des Prozesses gegen David Irving von Überlebenden der Shoah angefleht worden, deren Geschichte zu retten. Jetzt haben Sie ein Buch über Golda Meir geschrieben. Inwieweit muss die Geschichte des Zionismus ebenfalls gerettet werden?
Oh, that's a very interesting question. First of all, about the trial. During the trial, it was the most humbling experience.
Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Zunächst einmal zurück zum Prozess. Während des Prozesses war es die demütigende und ernüchterndste Erfahrung, und es ist immer noch eine demütigende Erfahrung, auch wenn es jetzt seltener vorkommt, von Überlebenden angesprochen zu werden. Als ich in den Gerichtssaal ging, als ich in den Straßen von London ging oder als ich nach dem Prozess nach Deutschland kam und an andere Orte, Israel, Polen, von Überlebenden gedankt zu bekommen. Ja, ich habe ein Gerichtsverfahren durchlaufen. Ja, es war zermürbend. Ja, es hat mein Leben für 7, 8 Jahre in Anspruch genommen. Aber von einem Überlebenden von Auschwitz gedankt zu bekommen, war einfach, Sie wissen schon. Am Anfang habe ich sie davon abgehalten, sich zu bedanken. Miss, bitte danken Sie mir nicht. Was ich getan habe, war nichts im Vergleich zu dem, was Sie getan haben. Aber ich glaube, Sie fühlten tatsächlich, eine Cousine von mir sagte, Deborah, hör auf, Sie müssen dir danken, Sie wollen dir danken. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich es nicht verdient habe und ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich denke, dass eines der wichtigsten Gefühle der Opfer des Holocausts, sowohl diejenigen, die überlebt haben, als auch diejenigen, die nicht überlebt haben, diejenigen, die in Lagern waren, diejenigen, die sich versteckt haben, diejenigen, die hier in Deutschland waren, in der Nähe des Dritten Reiches, das an Macht gewann und an die Macht kam und seine antisemitische, eine Theorie der Verfolgung ausweitete, war, dass ihre Nachbarn sie im Stich ließen.
And I think I'm paraphrasing here, but I think it was Hannah Arendt who said to the effect that it wasn't about Germany. It wasn't so much what the Nazis did to us,
Und ich glaube, ich paraphrasiere hier Hannah Arendt, die sagte, dass es nicht so sehr um Deutschland, darum, was die Nazis uns antaten, ging, sondern um die Art und Weise, wie unsere Nachbarn uns den Rücken zukehrten oder uns ignorierten. Das ist zwar nicht das genaue Zitat, aber das ist der Eindruck, den sie vermittelt hat. Die Überlebenden hatten also das schreckliche Gefühl, von ihren Nachbarn im Stich gelassen zu werden und sich allein gelassen zu fühlen und dass die Regierungen sich nicht kümmerten. Auch meine eigene Regierung nicht. Die Regierung der Vereinigten Staaten wandte sich ab und machte es Deutschen und anderen Juden sehr schwer, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Und dann, Jahre später, Jahrzehnte später, war da jemand, der aufstand. David Irving war kein Nazi, auch wenn er sicherlich ein Sympathisant war. Ich denke, dass in gewisser Hinsicht der Nationalsozialismus und Adolf Hitler eine Rolle spielten. Er hat irgendwie gekämpft. Ich habe keine Leben gerettet. Ich habe nichts getan im Vergleich zu den Menschen, die während des Weltkriegs aufgestanden sind. Kein Vergleich. Aber endlich sagte jemand, nein, ich werde mich nicht zufrieden geben. Einige Leute wollten, dass ich den Fall beilege, bevor er vor Gericht kommt, dass ich nicht vor Gericht ziehe. Er wird Publicity bekommen. Ignorieren Sie ihn. Sie können keinen Verleumdungsprozess ignorieren. Aber das wurde mir so oder so gesagt. Und da war also jemand, der zurückschlug. So wurde ich gewissermaßen symbolisch und örtlich anstelle derer, die akzeptierten, was in den 30er und 40er Jahren geschah.
During the 30s and 40s.
Sie sind heute für die USA als Sonderbeauftragte für die Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus im Rang einer Botschafterin tätig. Wo stehen nach all Ihren Erkenntnissen über den inneren Bezug von Antisemitismus und Intoleranz innerhalb von Gesellschaften heute die UN, die Vereinten Nationen?
I think my government, the United States government, takes this issue very seriously. All branches, you know.
Ich denke, meine Regierung, die Regierung der Vereinigten Staaten, nimmt dieses Thema sehr ernst. Alle Zweige, ob Verwaltung oder Kongress, wissen, dass diese Position durch alle Regierungen hindurch existierte, sowohl die der Demokraten als auch die der Republikaner. Aber einige Jahre vor meinem Amtsantritt hat der Kongress die Position von einem Sondergesandten, der einfach vom Minister ernannt werden kann, auf die Ebene eines Botschafters gehoben. Botschafter ist die höchste Ebene eines Vertreters der Regierung der Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass man vom Präsidenten der Vereinigten Staaten nominiert und vom Senat bestätigt wird. Die beiden Zweige der Regierung, die Exekutive und die Legislative, haben denjenigen also bestätigt und das hatte nichts mit mir zu tun. Es war, bevor der Präsident sagte, dass er mich nominiert habe, aber es war das Signal des Kongresses, als sie die Position erhöht haben, dass wir dies als ein ernstes Problem ansehen und wir sicherstellen wollen, dass die Person, die dies bekämpft, den höchstmöglichen Rang hat.
I don't think any of the people and the Republicans and Democrats who were behind elevating this position.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand von den Republikanern und Demokraten, die hinter der Erhöhung dieses Amtes standen, sich in ihren wildesten Träumen vorstellen konnten, dass wir einmal den Tsunami des Antisemitismus sehen würden, der sich heute gezeigt hat. Ich bin ziemlich sicher. Ich habe Antisemitismus studiert, darüber geschrieben, darüber nachgedacht. Ich bin einfach nur entgeistert. Ich meine, es ist verblüffend. Die britische Kolonie, sprachlos. Sie wissen schon, wie ein Schlag auf den Kopf, der Tsunami, den wir erlebt haben. Es ist unglaublich. Und Sie wissen, man kann das Gefühl haben, Israels Politik im Nahen Osten ist falsch. Man kann das Gefühl haben, dass sie nicht zum Frieden beigetragen hat und solche Dinge. Aber die Sympathie für eine terroristische Organisation, die sich der Zerstörung eines demokratischen Staates verschrieben hat. Und mein Präsident hat gesagt, dass das Ziel der Hamas die Zerstörung der Demokratie ist, die Zerstörung eines demokratischen Staates. Aber die Art und Weise, wie das mit Antisemitismus verquickt wurde, ist einfach. Und die Art und Weise, wie sich der Antisemitismus an so vielen Orten ausgebreitet hat, auch hier in Deutschland, ist sehr beunruhigend.
And one of the things I often say is that Antisemitism is ubiquitous. It's free-flowing. It doesn't come from only one political spot on the political spectrum.
Und eines der Dinge, die ich oft sage, ist, dass Antisemitismus allgegenwärtig ist. Er ist frei fließend. Er kommt nicht nur aus einer bestimmten Ecke des politischen Spektrums. Er kann von links, der Mitte, rechts, rechts der Mitte kommen. Er kann von Christen kommen, er kann von Muslimen kommen, er kann von Atheisten kommen, er kann sogar von Juden kommen. Wer sich damit beschäftigt, sieht viele vorurteilsbehaftete Gruppen. Es ist etwas sehr Beunruhigendes, das im Moment viele Menschen zu beschäftigen scheint, weil sie protestieren und gewalttätig werden. Ich habe gerade erfahren, dass ein Jude, der die Handlung überwacht hat, ich weiß nicht, ob es eine pro-palästinensische, pro-Hamas-Kundgebung war, mit einem Megafon auf den Kopf geschlagen wurde und einfach starb. Das ist in Los Angeles passiert. Sie wissen, dass eine jüdische Frau in Paris erstochen wurde, als sie ihre Tür öffnete. Ein Jude hat jüdische Sterne an seinem Haus gemalt vorgefunden. Manche Leute sagten, oh, die Juden werden sie dort angebracht haben, um zu zeigen, dass sie dort leben. Das Gefühl, das man heute unter Juden hat, dass keiner jüdische Sterne auf ihr Haus malt, um zu beweisen, dass sie da leben. Ich meine, finde ich schwer zu glauben. Sie wissen, dass Juden auf Universitäten in der ganzen Welt schikaniert werden. Es ist ein sehr beunruhigender Moment. Und es ist an der Zeit für Menschen, die Demokratie, demokratische Werte und die Stabilität von Regierungen schätzen und die Vorurteile jeglicher Art hassen. Sie wissen, dass einige Leute gegen alle Formen von Vorurteilen sind, aber das hört irgendwie an der Tür des Antisemitismus auf. Diese Leute müssen sich zu Wort melden. Es reicht nicht aus, dass die Regierungen ihre Stimme erheben. Sie müssen es tun. Und auf dem Universitätsgelände müssen sich die Verantwortlichen der Universitäten zu Wort melden. Es ist nicht politisch, wenn man sagt, dass Antisemitismus falsch ist. Es ist nicht politisch zu sagen, dass es falsch ist, Frauen und junge Mädchen zu vergewaltigen. Es ist nicht politisch zu sagen, dass es falsch ist, Babys zu entführen. Und sich gegen dieses Phänomen des Antisemitismus auszusprechen, unabhängig davon, wo man in der politischen Krise steht. Menschen, die das nicht tun, werden meiner Meinung nach von der Geschichte sehr schlecht beurteilt werden. Aber es ist zu gefährlich, darauf zu warten, dass die Geschichte ihr Urteil fällt. Die Menschen müssen jetzt handeln.
It's too dangerous to wait for history to give its verdict. People have to act now.
Wo stehen nach all Ihren Erkenntnissen über den inneren Bezug von Antisemitismus und Intoleranz innerhalb von Gesellschaften heute die UN, die Vereinten Nationen?
Die Vereinten Nationen haben schon davor sehr intensiv an einem Plan gegen den Antisemitismus gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich denke, es gibt einige sehr gute Akteure bei den Vereinten Nationen, einige Länder, die das Thema sehr ernst nehmen und andere, die es weniger ernst nehmen. Man würde hoffen, dass eine Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, die gegründet wurde, um genau die Art von Völkermord zu bekämpfen, die ursprünglich von den Rechten ausging, die hier in Berlin saßen und sich dann ausbreiteten, die Organisation sein würde, die den Antisemitismus am ernstesten nehmen würde. Und ich hoffe, dass das eines Tages der Fall sein wird.
Danke für das Gespräch. Und das Beste für alles, was Sie tun, Ambassador Lippstadt.
Welcome. It's a privilege. There's so many people today.
Danke. Es ist ein Privileg. Es gibt heute so viele Menschen, die auf die Szene schauen und sehen, was mit Juden und Nichtjuden geschieht und sagen, ich würde gerne in der Lage sein, Vorurteile zu bekämpfen. Ich würde gerne in der Lage sein, dies in die Welt zu tragen. Und ich kann das tun. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin dankbar für diese Möglichkeit, auch wenn es hart und anstrengend ist. Und manchmal fühlt es sich an wie eine Beerdigung. Aber ich kann etwas tun und einige der Leute wollen es. Also fühle ich mich privilegiert und ich hoffe, dass ich etwas bewirken kann.